und herzlich willkommen zum Genussfreudig Podcast, deinem Podcast rund um Ayurveda, Wohlfühlernährung, Weiblichkeit und Zyklusbalance. So schön, dass du da bist. Hier erfährst du, wie du dich und deine Weiblichkeit nähern und dich auf allen Ebenen in Balance bringen kannst. Du erfährst, wie du deiner Körperweisheit mehr und mehr vertrauen und deine weibliche Intuition stärken kannst. Mein Name ist Angelika, ich bin Ayurveda-Mentorin für Frauen und mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren und dir zeigen, wie auch du dich so viel wohler und weiblicher fühlen kannst. Ich helfe dir dabei, deine Wohlfühlernährung für jede Zyklus- und Lebensphase zu finden und Routinen und Rituale zu entwickeln, mit denen du einfach mit viel mehr Leichtigkeit durchs Leben gehst. Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Ich werde immer wieder mit gewissen Mythen und Vorurteilen dem Ayurveda gegenüber konfrontiert und möchte die heutige Folge mal dazu nutzen, hier aufzuklären und dir zu erklären, warum das Mythen sind und der Ayurveda eigentlich ganz was anderes ist als das, was du dir als Meinung darüber gebildet hast. Oder vielleicht geht es dir auch so, dass du begeistert bist vom Ayurveda, aber in deinem Umfeld immer wieder gewisse Vorurteile aufkommen. Und dann möchte ich dir mit der heutigen Folge Argumente liefern, die du diesen Menschen dann auch erklären kannst, um hier mehr Bewusstsein zu schaffen. Wobei, ich bin immer ein Fan davon, die Dinge einfach vorzuleben und andere Menschen zu inspirieren. Und dann kommt das Interesse und die Offenheit bei den Richtigen irgendwann einmal von ganz alleine. Okay, 8 Mythen über den Ayurveda. Vielen Dank auch für euren Input auf Instagram. Ich habe euch ja gefragt, welche Mythen kennt ihr? Mit welchen Vorurteilen seid ihr immer wieder konfrontiert in Bezug auf Ayurveda? Also danke für euer Feedback, das hier auch einfließen wird in die heutige Folge. Nummer 1. Ayurveda kommt aus Indien und passt nicht zu mir, weil ich habe mit Indien nichts am Hut. Und natürlich ist es so, dass der Ursprung von Ayurveda in Indien ist. Ayurveda ist vor 5.000 bis 6.000 Jahren in Indien in der vedischen Hochkultur entstanden. Dennoch handelt es sich hier einfach um ein universell gültiges Konzept. Ayurveda ist das älteste Medizinsystem der Welt und ein ganz wichtiger Aspekt im Ayurveda ist, dass es um Individualität und um Flexibilität geht. Wir dürfen die ayurvedischen Empfehlungen immer an die aktuellen und lokalen Gegebenheiten anpassen. Das bedeutet, dazu komme ich dann später auch noch, ayurvedisches Essen bedeutet nicht, dass du ständig nur Currys und Chapatis und Chutneys essen musst. Ganz und gar nicht. Und du musst auch nicht zu irgendwelchen hinduistischen Gottheiten beten, wenn du damit überhaupt keine Verbindung hast. Ja? Also dieser spirituelle Aspekt aus der hinduistischen Tradition ist natürlich verknüpft mit dem Ayurveda. Also so Dinge wie Mantren zu singen oder zu räuchern, Mondzeremonien, also Pujas zu machen. Aber das ist überhaupt kein Muss, wenn du dich mit dem Ayurveda beschäftigen möchtest, dass du dich diesen spirituellen Aspekten widmest. Das kann und darf ein Prozess sein. Bei mir war das am Anfang auch überhaupt nicht im Vordergrund, ja. Also meine Empfehlung ist, nimm du dir wirklich raus aus der wunderbaren großen Ayurveda-Toolbox, was du möchtest, was mit dir resoniert. Ich bin bis heute kein Fan von Räucherstäbchen und werde es wahrscheinlich auch nie mehr werden. Ich habe mich aber im Laufe der letzten Jahre doch sehr viel, vor allem auch mit dem Hinduismus und mit den spirituellen Aspekten des Ayurvedas auseinandergesetzt und kann dem sehr, sehr viel abgewinnen. Aber dennoch darf das jeder selber entscheiden, ob er das integrieren möchte oder nicht. Wir können Ayurveda auch wunderbar kombinieren mit der traditionellen europäischen Medizin. Ja? Also diese ayurvedischen Prinzipien einfach umlegen auf unsere heimischen Heilpflanzen zum Beispiel und unsere heimischen Rezepte, Heilrezepte und Gerichte. Alles ist möglich und für all das hat Ayurveda Platz. Mythos Nummer 2. Für Ayurveda braucht man ganz viel Zeit. Höre ich so oft, ja, das klingt alles super, aber ich habe dafür einfach keine Zeit. Meine Beobachtung und meine persönliche Erfahrung ist, es sind oft wirklich ganz kleine Veränderungen, die schon einen riesigen Effekt haben können. Du bestimmst, wie viel Zeit du investieren kannst und möchtest in deine ayurvedischen Routinen, Rituale, Gewohnheiten. Ich denke, dass es sehr, sehr häufig einfach ein Vorwand ist, zu sagen, ah, das ist mir alles zu zeitaufwendig. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft und viele Menschen sind so in ihrem Autopiloten und investieren einfach ihre Zeit ganz, ganz intensiv in Leistung und in ihr Arbeitsleben. Die Work-Life-Balance gerät dabei komplett außer Kontrolle. Aber du darfst überlegen, wofür möchtest du dir Zeit nehmen? Wir sagen im Ayurveda gerne, wer sich keine Zeit für seine Gesundheit nimmt, der wird sich irgendwann einmal viel Zeit für seine Krankheit nehmen müssen. Also dieser präventive Gedanke hat einen ganz, ganz hohen Stellenwert im Ayurveda. Mythos Nummer 3, Klassiker, ayurvedisches Essen schmeckt immer indisch und das mag ich nicht. Und da muss man wirklich sagen, also indische Gewürze, das was wir unter indischen Gewürzen verstehen, das wächst in ganz vielen Teilen der Welt. Ja, also so Dinge wie Kurkuma, Koriander, Ingwer, das wächst ja nicht nur in Indien, das wächst in vielen Ländern und ist dort auch in vielen Traditionen beheimatet. Es gibt überall lokale Heilpflanzen. Und warum wir Gewürze so gerne verwenden im Ayurveda, das liegt an ihrer wohltuenden, verdauungsbalancierenden und einfach heilenden Wirkung. Wenn du da mehr darüber hören möchtest, dann hör dir die Folge Spice Power an, da erzähle ich ganz, ganz viel über diese Wirkung von Gewürzen. Und ayurvedisches Essen kannst du auch immer mit heimischen oder mit mediterranen Gewürzen zubereiten. So Dinge wie Rosmarin, Thymian, Basilikum, Kümmel sind wunderbare Heilpflanzen und damit schmeckt das Essen auch garantiert nicht indisch. Ja? Also was ein Gericht unter Anführungszeichen indisch schmecken lässt, also nach Curry zum Beispiel schmecken lässt, das ist meistens Kreuzkümmel und Bockshornklee. Das sind zwei sehr, sehr dominante Gewürze, die so diesen klassischen Curry-Geschmack ausmachen. Wenn du die weglässt und einfach mit anderen Dingen würzt, dann geht das Ganze garantiert auch nicht automatisch in die indische Richtung. Ist auch immer dann wichtig, wenn man für die Familie kocht und so. Im Zweifelsfall vielleicht auch den Kurkuma weglassen. Hab mir immer wieder mal schon sagen lassen, dass allein die gelbe Farbe schon ein Trigger sein kann für so manchen Ehemann oder so manches pubertierende Kind, ja. Also, so gern wir Kurkuma haben, wenn es jemanden triggert am Tisch, dann, ja, haben wir auch andere Gewürze, mit denen wir arbeiten können. Und was man auch sagen muss, indisches Essen ist nicht immer automatisch ayurvedisches Essen. Das, was die Inder heutzutage kochen, hat sehr, sehr häufig nichts mit Ayurveda zu tun, weil auch die Inder sich sehr stark von ihrer Tradition entfernt haben mittlerweile und einfach so Dinge wie Chili, Zwiebel und Knoblauch auch inflationär in Indien verwendet werden. Und das sind Dinge, die wir im Ayurveda gar nicht oder nur sehr sparsam oder wohldosiert für therapeutische Zwecke verwenden. Mythos Nummer 4. Ayurvedische Ernährung ist vegan oder vegetarisch. Das liegt mir sehr am Herzen, weil ich weiß, dass sehr viele Menschen sich dafür verurteilen, dass sie sich unter Anführungszeichen nicht immer ayurvedisch ernähren. Ich habe da einen sehr pragmatischen Zugang. Du bestimmst, wie häufig du tierische Produkte konsumieren möchtest. Und wenn ich gefragt werde, isst du immer nur ayurvedisch, dann finde ich die Frage immer lustig, weil eigentlich kann ich sie nur mit Ja beantworten. Denn ayurvedisch zu essen bedeutet zu verstehen, wie das Essen, das ich konsumiere, auf mich wirkt. Also für mich bedeutet ayurvedische Ernährung, dass ich einfach mit einem gewissen Bewusstsein meine Nahrung aussuche und mir überlege, ist das jetzt das, was mir gerade gut tut, oder ist das eher nicht das, was mir gut tut? Also verstehe, wie dein Essen auf dich wirkt und fühl den Kontrast. Wenn du mal für eine bestimmte Zeit deinen Konsum reduzierst, zum Beispiel von tierischen Produkten, oder die auch komplett weglässt, dein Körper gibt dir immer recht eindeutiges Feedback, wie er deine Ernährung, deinen Lifestyle so findet. Ja? Und wenn du da wirklich mal ganz bewusst hinhörst und probierst, Dinge zu verändern, dann wirst du erstaunt sein, was sich da in kurzer Zeit verändern kann. Und wenn du bisher viele tierische Produkte konsumierst, ich persönlich möchte da überhaupt nicht darüber urteilen, weil ich habe noch vor 10 Jahren auch sehr regelmäßig tierische Produkte konsumiert, ohne jegliches Bewusstsein dafür. Also jeder hat sein eigenes Timing. Meine Empfehlung ist, mach einfach Upgrades basierend auf deinem aktuellen Normalzustand. Also wenn du aktuell jeden Tag Fleisch isst, dann reduzierst vielleicht auf 3-mal pro Woche. Ganz häufig ist es ja so, dass die Menschen aufgrund von irgendwelchen gesundheitlichen Problemen oder gewissen Beschwerden zum Ayurveda finden. Und da darfst du dann einfach einen kritischen Blick auf das werfen, was du bisher getan hast im Punkt der Ernährung und Lifestyle, und schauen, was gibt's da vielleicht für Möglichkeiten, dass ich mich wohler fühle. Wenn wir uns ehrlich sind, auch vegan heißt nicht automatisch, dass es eine gesunde Ernährung ist. Es gibt so viel veganen Trash, Ersatzprodukte. Viele Veganer ernähren sich sehr, sehr einseitig, konsumieren viel rohes oder viel verarbeitete Produkte. Auch das ist nicht gesund. Also was Ayurveda empfiehlt, ist eine möglichst cleane, naturbelassene, unverarbeitete Nahrung. Das ist einfach ganz, ganz wichtig. Moralische Gründe oder Nachhaltigkeitsgründe sind nur ein Faktor, wenn es um den Konsum von tierischen Produkten geht. Mir ist wichtig, dass ich meine Klientinnen immer wieder darauf hinweise, wie möchtest du dich fühlen? Und je ausgewogener, bewusster und deinem Typ und deinen Bedürfnissen gerecht du dich ernährst, desto mehr stärkst du dein Sattva, deine geistige Balance. Und du wirst diesen Zustand dann nicht mehr missen wollen. Und gerne auf das verzichten, was du früher als unabkömmlich erachtet hast. Ja? Sei das jetzt Fleisch, Käse, Kaffee, scharfes Essen, viele Süßigkeiten. Bei mir war das ganz genauso. Auf Fleisch und Fisch zu verzichten war für mich ja vor 10, 15 Jahren eigentlich undenkbar. Also ich hätte keine Motivation gehabt, das zu tun. Mir hat aber auch jegliches Wissen darüber gefehlt, wie gewisse Nahrungsmittel auf mich wirken. Und das war bei mir dann ein komplett natürlicher Prozess über mehrere Monate und keine bewusste Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich esse mittlerweile seit 8 Jahren kein Fleisch und seit 6 Jahren auch keinen Fisch. Und was mich dazu geführt hat, war die Yoga-Praxis, aus der heraus sich ein ganz anderes Körperbewusstsein entwickelt hat. Und da ist in mir einfach ganz viel angestoßen worden, sodass ich auf allen Ebenen besser für mich sorgen wollte. Irgendwann einmal habe ich dann festgestellt, okay, wow, ich habe jetzt schon echt lange kein Fleisch mehr gegessen. Also bei mir war wirklich so dieses Körpergefühl, das was ausschlaggebend war für die Veränderung meiner Ernährungsgewohnheiten. So dass ich dann auf die Suche gegangen bin und als ich auf Ayurveda gestoßen bin, habe ich dann verstanden, ah okay, deshalb habe ich jetzt gar keine Lust mehr auf Fleisch. Je mehr du dein Sattva stärkst, desto automatischer wirst du deine Ernährung auch auf das ausrichten, was deinen Körper, deinen Geist und deine Seele auch wirklich nährt. Ich weiß, es ist manchmal frustrierend, wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die diesen Weg nicht mit dir mitgehen in deinem Tempo, aber das können wir oft einfach nicht ändern. Und Menschen zu verurteilen und sie zu belehren, löst oft oder eigentlich immer nur noch mehr Widerstand aus. Deswegen, wie ich es eingangs schon gesagt habe, vorleben, inspirieren, dich zurücklehnen, dich auf dich selbst konzentrieren. Und dann geht's manchmal ganz von selbst. Punkt Nummer 5. Ayurveda ist mir zu dogmatisch. Und das kann ich wirklich nicht verstehen, denn was ich so cool finde am Ayurveda ist, dass es keine generellen Verbote gibt. Also es ist alles erlaubt. Wichtig ist einfach nur dein Bewusstsein und dein Verständnis. Wie ist mein aktueller Zustand? Wie steht es um meine Doshas? Und was kann ich tun, damit ich mich gut fühle, damit ich mich wohlfühle in meinem Körper und in meinem Kopf mit meinen Gedanken? Das sind einfach ganz simple Prinzipien. Wenn ich verschleimt bin, dann sollte ich keine Milchprodukte oder Bananen essen, weil das Ganze noch verstärken wird. Wenn du zu Verstopfung neigst, dann sind Brot, Nüsse, Trockenfrüchte keine gute Idee, weil es die Trockenheit in deinem Verdauungstrakt noch mehr fördern wird. Hier gilt das Prinzip, Gleiches verstärkt Gleiches. Und das kann für jeden Menschen dementsprechend ganz unterschiedlich aussehen, was man an Empfehlungen aus dem Ayurveda sich mitnehmen kann. Wenn du gerade sehr ausgezehrt bist, schwach bist, dich von einer Erkrankung erholst zum Beispiel, ja, dann würde Ayurveda Fleischbrühen empfehlen, um wieder zu Kräften zu kommen. Heißt es, dass jeder von uns 3-mal die Woche Fleisch essen sollte? Nein, es kommt immer drauf an. Also hier geht es nicht um eine dogmatische Haltung von du darfst das und du darfst das nicht, sondern die Frage ist vielmehr, ist das jetzt eine gute Idee oder ist es keine gute Idee? Und wenn du weißt, es ist keine gute Idee und du tust das trotzdem, dann bist du auch selber schuld. Mythos Nummer 6. Ayurveda ist eine Diät. Und das tut mir immer in der Seele weh. Denn so viele Frauen haben immer wieder schlechte Erfahrungen mit Diäten oder Ernährungstrends gemacht und sagen dann, ich habe keine Lust, jetzt wieder die nächste Diät auszuprobieren. I get it, ich bin komplett bei dir. Ernährung nach den ayurvedischen Prinzipien ist eine langfristige Entscheidung und keine Diät, die du mal für ein paar Wochen durchziehst, um dann wieder zu deinem, unter Anführungszeichen, normal zurückzukehren. Und auch nur 1 bis 2 Mal im Jahr für eine Woche zu detoxen, bedeutet für mich nicht Ayurveda, sondern es geht darum, den Körper so zu behandeln, dass er laufend im Alltag sich reinigen kann, dass du ihn dabei unterstützt, das loszulassen, was ihm nicht gut tut. Und Ayurveda ist nicht nur so viel mehr als eine Diät, sondern Ayurveda ist generell so viel mehr als nur Ernährung. Und wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann hast du das schon mitbekommen oder wenn du mir auf Instagram folgst. Mein Einstieg in den Ayurveda war definitiv auch über die Ernährungsschiene. Die erste Ausbildung, die ich gemacht habe damals, war die Ausbildung zur ayurvedischen Köchin. Und das war auch ein super Einstieg und es war für mich sicher auch ganz, ganz wichtig, zuallererst mal meine Verdauung und meine körperliche Ebene in den Griff zu bekommen. Und da hat mir die ayurvedische Ernährung einen großartigen Dienst erwiesen. Ja. Ich hatte damals zu der Zeit so viele körperliche Baustellen, von permanenten Blasenentzündungen über sehr unreine Haut, Entzündungen, Verdauungsbeschwerden täglich. Mein Darm war komplett im Eimer, ich war gegen jedes Antibiotikum schon resistent, weil ich aufgrund der Blasenentzündungen so häufig was nehmen musste. Also Ayurveda hat mich wirklich gerettet, denn mir war ganz lange gar nicht klar, dass das eben nicht normal ist, was ich da alles so habe. Nach und nach sind dann einfach auch viele andere Aspekte des Ayurvedas dazugekommen, für die ich mich interessiert habe. Ich habe die Ausbildung zur Entspannungs- und Yoga-Nidra-Trainerin gemacht. Ich habe mich dann für die dreijährige Ausbildung zur Ayurveda-Praktikerin entschieden, wo wir unglaublich vielseitige Aspekte kennengelernt haben vom Ayurveda. Ayurveda ist eine Lebenseinstellung, eine innere Haltung. Es geht um Selbstfürsorge, um einen respektvollen Umgang mit dir selbst in allen Lebensbereichen. Wie du lebst, wie du wohnst, wie deine Work-Life-Balance ist, wie du mit den Stressbelastungen in deinem Alltag umgehst und, und. Ayurveda ist Persönlichkeitsentwicklung und so viel mehr. Punkt Nummer 7. Ayurveda ist ja nur Wu-Wu und gar nicht wissenschaftlich basiert. Ja, mir begegnen auch immer wieder Menschen, die sehr stark auf der Wissenschafts- oder auch auf der schulmedizinischen Schiene sind. Und an dieser Stelle möchte ich mal die Definition des Dudens für das Wort Wissenschaft zitieren. Und zwar lautet die: ein begründetes, geordnetes, für sich gesichert erachtetes Wissen und Wissen hervorbringende forschende Tätigkeiten in einem bestimmten Bereich. Ja, also ich würde sagen, trifft voll und ganz auf Ayurveda zu. Ayurveda ist eine Wissenschaft der Selbsterfahrung. Ayurveda ist eine Wissenschaft, die über viele, viele Jahrhunderte von Generation zu Generation weiter überliefert wurde. Und was die Menschen gemacht haben, ist, sich anzuschauen, welche Erfahrung mache ich? Welche Erfahrungen kann ich an anderen beobachten? Welche Erkenntnisse kann ich davon ableiten? Und das wurde dokumentiert. Zum Glück. Man könnte fast sagen, im Ayurveda ist das Leben das Labor, in dem die Wissenschaft entsteht. Und bei uns im Westen geht's halt ganz oft um Beweise. Gibt's da Studien? Höre ich ganz oft. Und ja, für Aspekte des Ayurvedas gibt's mittlerweile Studien. Es gibt Studien aus Indien, aber auch aus dem Westen über bestimmte Heilpflanzen, über bestimmte Therapieverfahren im Ayurveda. Aber der klassische Ayurveda möchte gar nicht diese allgemeingültigen Aussagen treffen. Das ist vielleicht einer der größten Unterschiede zwischen der modernen Wissenschaft und dem Ayurveda. In der modernen westlichen Wissenschaft ist oft sehr, sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken. Und Ayurveda ist einfach sehr, sehr bunt und facettenreich. Und Ayurveda ist eine sehr individuelle Wissenschaft. In der Schulmedizin wird da anders gedacht. Es wird viel mehr generalisiert. Aber das ist das, was ich persönlich am Ayurveda liebe, dass man eben jeden Menschen als Individuum sieht und demnach auch für jeden Menschen maßgeschneidert Empfehlungen zusammenstellen kann für diese individuelle Situation, für diese individuellen Herausforderungen. Und das basiert eben auf diesem Wissen um die Elemente, um die Doshas und ist so, so wahnsinnig vielfältig und erlebst tagtäglich in meiner Arbeit, dass diese Individualität eine riesige, riesige Stärke des Ayurvedas ist. Mythos Nummer 8. Ayurveda ist verstaubt und macht keinen Spaß. Also, ich finde, es macht sehr viel Spaß, wenn man ausgeruht aufwacht, wenn man sich nicht ständig Gedanken machen muss, was man als nächstes essen soll, weil man nach jedem Essen einen aufgeblähten Bauch hat oder andere Verdauungsbeschwerden. Ich finde, es macht sehr viel Spaß, wenn man sich nicht jeden Monat vor der Regel fürchtet, wenn man unerträgliche Schmerzen hat. All das macht nicht nur Spaß, sondern gibt eine komplett neue Lebensqualität. Jeder hat eine andere Definition von Spaß, das ist mir klar. Mein Spaß in meinen 30ern hat definitiv auch anders ausgeschaut als mittlerweile, aber die Bedürfnisse verändern sich im Laufe der Zeit. Und was du verstehen musst: dein Gehirn hätte wahnsinnig gerne, dass du das tust, was du immer schon getan hast, weil das dein bisheriges Überleben gesichert hat. Für dein Nervensystem und für deinen Geist ist Veränderung zuerst mal immer scary und ein Risiko. Aber du bist so viel mehr als deine Gedanken und als deine Selbstsabotagemuster. Wenn ich sowas höre wie Ayurveda macht keinen Spaß, dann kommt es immer von einem Ego, das sich gegen Veränderung sträubt. Du selbst erzählst dir deine Version der Geschichte. Geht es um Verzicht oder um Bereicherung? Zum Beispiel Klassiker Thema Kaffee. Was? Warum sollt ihr auf Kaffee verzichten? Das geht ja gar nicht, den brauche ich. Gleichzeitig leidest du aber an Regelschmerzen, Stimmungsschwankungen, bist chronisch übersäuert, hast Pickel ohne Ende und. Fühlst dich überreizt, andererseits erschöpft. Ist das Spaß? Also meine Version von Spaß sieht anders aus. Du entscheidest selbst. Das waren meine 8 Mythen und Vorurteile dem Ayurveda gegenüber und ich hoffe, dass der ein oder andere augenöffnende Moment hier für dich dabei war und ein bisschen ein Schmunzeln vielleicht auch zwischendurch. Ich freue mich, wenn du damit gefüttert bist mit Argumenten, die du das nächste Mal vorbringen kannst, wenn dir mal wieder jemand erklären will, dass dieses ganze indische Zeug ja wohl nichts bringt. Und wenn du in den Ayurveda tiefer eintauchen möchtest, dann starte mit mir gemeinsam mit voller Ayurveda Power ins neue Jahr. Du kannst das tun, wenn du beim Ayurveda Mandala dabei bist. Das ist mein 40 Tage Ayurveda Lifestyle Kurs, wo wir gemeinsam in die Umsetzung gehen. Was dich im Ayurveda Mandala Online Kurs erwartet, das sind 40 Tage persönliche Begleitung von mir bei der Entwicklung deines Ayurveda Lifestyles. Du bekommst jede Woche neue Videos, hochwertigen Ayurveda Content. Wir treffen uns für Live Session. Wir sind über eine Telegram Gruppe verbunden. Die Inhalte sind so gestaltet, dass sie absolut alltagstauglich sind und wirklich individuell angepasst werden können. Du hast eine persönliche 1:1 Dosha Analyse mit mir inkludiert. Und kannst mir jederzeit deine Fragen stellen über die Telegram-Gruppe in unseren Live-Calls und wir machen gemeinsame Reflexionen und es ist wirklich sichergestellt, dass du ins Tun und in die Umsetzung kommst. Du hast lebenslang Zugriff auf alle Inhalte im Kurs, kannst dir alle Aufzeichnungen von den Live-Calls wieder und wieder anschauen, kannst den Kurs in deinem Tempo durcharbeiten und brauchst dir überhaupt keinen Stress machen, dass du irgendwas verpasst. Du findest alle Details zum Ayurveda Mandala über den Link in den Shownotes und wenn du Fragen hast zum Online-Kurs oder dir unsicher bist, ob das für dich das Passende ist, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine Nachricht. Die Anmeldung für das Ayurveda Mandala wird Anfang Dezember öffnen. Setz dich am besten jetzt schon auf die Warteliste, um dir das Wartelisten-Offer zu sichern und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam mit ganz viel Ayurveda-Magic ins neue Jahr 2025 starten. Ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge an Menschen in deinem Umfeld weiterleitest, die vielleicht auch noch das ein oder andere Vorurteil gegenüber dem Ayurveda haben könnten und wenn wir damit gemeinsam dazu beitragen, dass der Funke eventuell doch überspringt. Alles Liebe, wir hören uns nächste Woche wieder.